Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio ist Maike Albart. Herzlich willkommen. Der irischen Kirche war sie verhasst. Ihre Bücher wurden sogar öffentlich verbrannt. Aber die Leserschaft hat sie gefeiert, vor allem die Leserinnen. Die Rede ist von Edna O'Brien. Sexualität, weibliche Befindlichkeit, von diesen Dingen hat sie schon Anfang der 1960er Jahre sehr freimütig erzählt. Gestern wurde bekannt, dass die Schriftstellerin am Samstag mit 93 Jahren gestorben ist. Mehr zu Edna O'Brien gleich. Japanische Spannungsliteratur steht außerdem bei uns auf dem Programm. Und ein Gespräch über die immer wieder fesselnden Tagebücher von Viktor Klemperer, die es seit heute bei uns als Podcast gibt. Country Girl, so hieß der erste Roman von Edna O'Brien. Warum die irische Autorin damit Furore machte und was das Besondere an ihrem Werk ist, weiß Tanja Lieske.
Edna O'Brien, die große irische Schriftstellerin, stammte aus einer Welt der Gegensätze. Geboren in der Grafschaft Clare im Westen des Landes, verbrachte sie ihre Kindheit in einer bäuerlich geprägten Umgebung. Man besaß viel Land, aber wenig Geld. Die Mutter führte den Haushalt der vielköpfigen Familie mit katholisch geprägter Strenge und mit einem Sinn für Grandezza. All das machte starken Eindruck auf Edna O'Brien und wirkte sich auch auf ihr späteres Leben aus. Der klerikalen Düsternis ihrer Jugend entkam sie durch Umzug nach England. Dort lebte sie mehr als 6 Jahrzehnte. Im selbstgewählten Exil schmiegte sich ihr Thronfall an den der britischen Upper Class an. Bis ins hohe Alter umgab sich Edna O'Brien zudem mit einer schützenden Aura von Eleganz und Distinktion.
You know, when it happens and you're made to feel guilty.
Wenn so etwas passiert, dann soll man sich gefälligst schuldig fühlen. Schuld ist ja ein sehr interessantes, zugleich entmutigendes Gefühl. Wenn Schuldgefühle gewünscht sind, dann gibt es diesen kleinen Teil in einem selbst, der denkt, dass man etwas falsch gemacht hat. Meine Familie und vor allem meine Mutter waren der Meinung, dass ich sie verraten hatte, dass ich sie ausgestellt hatte, der Lächerlichkeit preisgegeben. Ich habe das nie so empfunden.
Das sagte Edna O'Brien über ihren wohl größten Erfolg, Country Girls. Ihr Debüt aus dem Jahr 1960 machte sie schlagartig zur Skandalautorin und international bekannt. In Irland standen der Roman und auch die beiden folgenden Bücher auf dem Index. Rückblickend hat Edna O'Brien mit Country Girls Geschichte geschrieben. Heute gilt die Trilogie als das Werk, das das Schweigen der irischen Nachkriegszeit gebrochen hat. Zu Fragen von Ehe und Familie, zur Sexualmoral, zur Dominanz der katholischen Kirche. O'Brien hat als eine Feministin der ersten Stunde jungen Frauen ihre Eigenständigkeit auch in erotischer Hinsicht zugestanden. Mit der Figur des Mädchens in einer streng patriarchal geordneten Umwelt hatte sie zudem ihr wichtigstes Thema gefunden. Wie ein roter Faden zieht es sich durch ihr Werk, zählbar an der Häufung des Begriffs Mädchen in den Titeln ihrer Romane. Für ihren späten Roman Girl ist sie hochbetagt nach Nigeria gereist. Die Recherche galt jenen Mädchen, die 2014 von Boko Haram entführt, missbraucht und von denen nicht wenige auch getötet wurden. Ihnen wollte sie eine Stimme geben.
Wenn man über einen Menschen, einen Ort, ein Land schreibt, dann geschieht das aus einer tiefen Anteilnahme heraus. Die Wurzel des Ganzen ist die Liebe, auch wenn sich Rebellion, Wut, Ärger oder Vorbehalte mit hineinmischen. Was ich jedem Autor, auch jedem Anfänger, mit auf den Weg geben würde, ist das Folgende. Du kannst dich nicht danach richten oder davon erschüttern lassen, was die anderen sagen, denn jeder wird eine andere Meinung haben.
You cannot be guided by or shaken by what others say, because everyone will have a different opinion.
Ihr Wille zur Wahrheit, und sei diese noch so schmerzlich, hat Edna O'Brien zu den dunklen Seiten ihres Landes geführt. In ihren späteren Romanen schrieb sie über Inzest und Abtreibung, über Mord und Vergewaltigung, über die Spuren, die die paramilitärische IRA und der Kampf um die Unabhängigkeit in der irischen Gesellschaft hinterlassen haben. Edna O'Briens Sprache war bei all dem sinnlich und bildhaft, klangvoll, mündlich in den Dialogen, manchmal auch von unerwarteter Zartheit. Sie hatte ihre eigene Prosodie gefunden, für die James Joyce Pate gestanden hat. Die Lektüre von dessen Roman »Ein Porträt des Künstlers als junger Mann« noch in ihrer Jugend in Dublin bezeichnete O'Brien als ihr Erweckungserlebnis. Danach schien ihr alles machbar, alles sagbar. Die Literatur war ihr Tor in die Welt. Dabei blieb, wie für James Joyce auch, Irland mit all seiner Düsternis und Schönheit der Mittelpunkt ihrer Imagination.
Well, it's a country full of emotion. It's a country full of story.
Es ist ein Land voller Emotionen, ein Land voller Geschichten. Und es ist ein sehr beeindruckendes Land. All das prägt die Menschen, die in Irland leben. Vielleicht bilde ich mir das ein, aber ich glaube, das ist nicht in vielen anderen Ländern der Fall. Unsere Einstellung zum Leben, zum Sterben, zur Religion sind so gewaltig, dass man sich Verzagtheit nicht leisten kann. Es ist fast schon ein Brandmal, das wir als Iren mit uns tragen. Und überall warten die Geschichten.
One is branded and the stories are always there.
Ab Mitte der 1960er Jahre stieg Edna O'Briens Ruhm unaufhörlich. Sie war ein Star der Londoner Bohème. Es gibt Fotos, auf denen ihre damalige Schönheit verewigt ist. Zugleich erlitt sie Niederlagen und Verluste, auch finanzieller Art. Im Alter von mehr als 90 Jahren hat sie noch ein Theaterstück über die Frauen von James Joyce geschrieben. Nicht nur, weil sie vom Schreiben nicht lassen konnte, sondern auch, weil die Miete bezahlt werden wollte. Ihre zeitweilige Sprödheit, ihr trockener Sinn für Humor, mit dem Edna O'Brien stets über sich und ihr Leben sprach, dienten ihr auch als ein Schutz. Darunter lagen eine Gewissenhaftigkeit und eine Kultiviertheit des Herzens, die in ihren Büchern weiterleben werden.
Tanja Lieske erinnerte an Edna O'Brien. Sie ist vorgestern gestorben. Ihre Bücher sind bei Hoffmann und Campe erschienen. Er ist dystopisch, pessimistisch, aber auch komisch und manchmal sehr romantisch. Der japanische Schriftsteller Funimori Nakamura. 1977 in Tokio geboren, wird in seiner Heimat gefeiert und zwar gerade für seine Mischung aus Düsternis und Witz. Die Flucht heißt sein neuestes Buch. Wer hier vor wem abhaut, weiß Antje Allroggen.
Selten verheißt ein bellender Hund zu Beginn eines Romans etwas Gutes. Als er in Fuminori Nakamuras Roman direkt nach dem einleitenden Satz verstummt, bangt auch Kenji Yamamine um sein Leben. Denn der Hund ist vor einem alten Mietshaus angeleint, an dem sich auch die Wohnung des Erzählers befindet. Yamamine, ein erfolgreicher linker Journalist, Buchautor und Dozent an der Tokioer Universität, hat sich hier versteckt. Schon länger führt er ein Leben auf der Flucht. Nun hört er, wie ein Mann die Treppen zu ihm emporsteigt, in seine Wohnung eindringt und ihm eröffnet, ihn eines Tages umzubringen.
Ich hätte nicht still sitzen bleiben, sondern sofort die Flucht ergreifen sollen. Wie hat er mich gefunden? Ich habe keinen Schimmer. Das hätte nicht passieren dürfen. Es ging viel zu schnell. Im Zimmer wird es immer kälter, vielleicht weil der Mann kühle, trockene Luft von draußen hereingetragen hat.
Yamamine hat sich durch seine regierungskritischen Artikel Feinde gemacht. Als er durch seine Recherchen auf eine Trompete stößt, die durch ihren betörenden Klang japanische Soldaten im Zweiten Weltkrieg unerwarteterweise zum Sieg verholfen hat, einen Text darüber veröffentlicht und dann sogar in den Besitz des wertvollen Instruments kommt, wird er von Mitgliedern einer geheimnisvollen Sekte gejagt. Doch Yamamine recherchiert weiter über die Geschichte der Trompete, die ihn immer tiefer in die japanische Geschichte hineinführt.
Das zahlenmäßig unterlegene japanische Heer tötete in den Bergen der Insel Luzon auf den Philippinen eine Vielzahl alliierter Soldaten. Der Erfolg dieser Operation wird besagtem Trompeter zugeschrieben. Über die Details wollen die ehemaligen Soldaten, mit denen ich für meine Recherche sprach, nicht reden. Aber ihnen traten Tränen in die Augen, als sie über die Musik des Trompeters sprachen.
Yamamine stellt sich dem Kampf gegen seine Verfolger, hinter denen auch Vertreter des Staates zu vermuten sind, und erinnert damit an die einsamen Helden in den Romanen von Haruki Murakami, die sich ebenso mutig und unerschrocken gegen politische Gegner zur Wehr setzen. Auch stilistisch orientiert sich Nakamori durchaus an Murakami, etwa dann, wenn in Rückblenden von der manipulativen Wirkkraft der Trompete die Rede ist und der Erzähler in eine surreal wirkende Traumwelt abdriftet. Dabei lässt Nakamura seinen Protagonisten nicht nur durch verschiedene Länder reisen, sondern wechselt auch die Erzählperspektiven und Genres. In den fiktionalen Text hat der Autor Sachtexte, journalistische Artikel, Briefe und Social-Media-Posts hineinmontiert. In Japan erfährt Yamamine, wie immer mehr Studierende aus Protest gegen die rechte Regierung auf die Straße gehen und solidarisiert sich mit ihnen.
Dabei hat der Protest etwas unangenehm Japanisches. Es breitet sich langsam eine repressive Atmosphäre in unserem Land aus, aber so unauffällig, dass man sie erst bemerkt, wenn sie da ist. Wenn wir jetzt nicht auf die Bremse treten, kommt irgendwann ein Punkt, an dem es kein Zurück gibt. Vielleicht haben wir diesen Punkt schon erreicht.
Auf seiner Flucht lernt Yamamine eine Frau kennen. An, die den japanischen Rassismus schon hautnah erfahren hatte, als ihre Vorfahren aufgrund ihrer vietnamesischen Wurzeln aus dem Land getrieben wurden. Sie selbst wird, bevor Yamamine und er heiraten wollen, als Frau mit vietnamesischen Wurzeln aus Fremdenhass umgebracht. Tragische Schicksale von Minderheiten in Japan, und das ist eine Kernthese des Buchs, wiederholen sich.
Marx interessiert mich nicht besonders, aber er hatte damit recht, dass sich Menschen nicht schon beim ersten Mal verändern. Also spielt die Trompete ruhig, versetzt einen Teil der Menschen in eine fanatische Hochstimmung, treibt sie dazu, Japan zu zerstören.
Wie schon in seinen früheren Romanen zeichnet Nakamura auch in der Flucht ein schonungsloses Bild seiner Heimat, die im Lauf ihrer Geschichte immer wieder Andersgläubige unterdrückte und bis heute politischen Gegnern mit harten Strafen begegnet. In Japan war der Roman zunächst als Fortsetzungsroman in einer Tageszeitung erschienen. Die einzelnen Teile, bestehend aus Berichten, Sachtexten und fantastischen Geschichten, sind erst später zu einem Roman zusammengefügt worden. In Nakamuras Flucht bleiben die verschiedenen Stile und Erzählebenen aber Versatzstücke. Es wirkt, als bastle er aus dem vorhandenen Fundus der magisch-melancholischen Gegenwartsliteratur eine eigene Erzählung zusammen. Aber die Seele fehlt. So sehr Nakamura auch den Zauber der Trompete beschwört, ihre betörende Wirkung entfaltet sie in diesem Roman nicht.
Sagt Antje Allroggen über Fuminori Nakamura, Die Flucht, übersetzt von Luise Steggewenz, erschien bei Diogenes, 583 Seiten, 30 Euro. Viktor Klemperer war ein großer Romanist und Sprachkritiker jüdischer Herkunft, Professor in Dresden, ein hellwacher Zeitgenosse und kluger Beobachter. Er hat in politisch unruhigen Zeiten unbeirrbar Tagebuch geführt. Am 8. April 1944 berichtet er von einem Gespräch mit seinem Freund Stühler, der ihn fragt, warum er, Klemperer, denn alles aufschreibe.
Was Sie schreiben, ist alles bekannt und die großen Sachen Kiew, Minsk und so weiter kennen Sie nicht. Es kommt nicht auf die großen Sachen an, sondern auf den Alltag der Tyrannei, der vergessen wird. Stühler eine Weile später. Ich habe mal gelesen, die Angst vor einer Sache ist schlimmer als das Ereignis selber. Wie sehr graute mir vor der Haussuchung. Und als die Gestapo kam, war ich ganz kalt und trotzig. Und wie uns das Essen hinterher geschmeckt hat und all die guten Sachen, die sie nicht gefunden hatte. Sehen Sie, das notiere ich.
Viktor Klemperer, gelesen von Udo Samel. Die Geschichte geht weiter. Viktor Klemperers Tagebücher 1918 bis 1959. So heißt ein neuer Podcast. Die ersten 4 Folgen sind seit heute in unserer Deutschlandfunk-App zu finden. Meine Kollegin Barbara Gerland war bei mir im Studio. Sie ist Redakteurin im Hörspiel beim Deutschlandfunk Kultur und verantwortet diesen Podcast. Zuerst wollte ich von ihr wissen, wieso sie ausgerechnet jetzt eine Reihe mit Klemperers Tagebüchern auf den Weg bringt.
Es gibt 2 Gründe. Das eine ist, dass wir Dinge im Archiv haben, die wir für Schätze halten und die wollen wir immer mal wieder heben. Das heißt, einem Publikum anbieten, sodass es das auch zeitversetzt hören kann. Der andere Grund liegt darin, dass ich mir und meine Kollegen mit mir, wir machen uns Sorgen um unsere Zeit jetzt. Wir machen uns Sorgen um dieses Land. Wir können es vielleicht an den Höcke-Prozessen klar machen. Also es gibt so etwas wie eine Verschiebung der Grenzen des Sagbaren. Das wird immer wieder versucht. Herr Höcke ist dafür zweimal verurteilt worden jetzt, dass er verbotene SA-Parolen genannt hat. Viktor Klemperer hat in den Tagebüchern in der Nazizeit sehr genau auf die Sprache geachtet und hat immer wieder notiert, das ist eine Sprache, die geht mit den Nazis nach Hause, die sorgt dafür, dass Sprache entmenschlicht wird, dass Sprache einem Führerkult dient, der Führer wird gottgleich verehrt. So etwas weist er alles nach. Und das ist später in seinem Werk LTI, Lingua Tertii Imperii, Sprache des Dritten Reichs, Notizen eines Philologen, veröffentlicht worden. Das ist 1947 erschienen. Und er hat dann in den DDR-Zeiten darüber nachgedacht, ob es nicht eigentlich auch ein Werk bräuchte, die Sprache des Vierten Reichs. Davon hört man in unserem Podcast auch mehr.
Wovon erzählt Viktor Klemperer in diesen Tagebüchern?
Ja, Sie haben ja die Zeit schon genannt, 1918 bis 1959. Das heißt, er beschreibt die Verhältnisse der Weimarer Republik, er beschreibt den Nationalsozialismus und er beschreibt die junge DDR. Klemperer hat Zeit seines Lebens Tagebuch geführt und er beschreibt immer am Leben entlang, also nach vorwärts erlebte Geschichte. Wir kennen Zeitzeugen, die sich erinnern. Aber hier ist es so, da hat man noch nicht die Begrifflichkeiten und man weiß noch nicht, worin es münden wird. Und das ist das besonders Spannende. Er erzählt also einerseits von den politischen Ereignissen, er erzählt aber auch, wie sich politische Beschlüsse auf das eigene Leben auswirken. Und da fallen dann so Sätze wie, man ist übersättigt mit Weltgeschichte, Butterpreise sind wichtiger. Das ist einfach auch sehr schön, weil es niemals intellektuell abgehoben wird. Dann schaffen sich Katzen an. Und im Nationalsozialismus gibt es dann die Geschichte, dass man die Katzen wieder abschaffen muss. Also Politik greift ein ins eigene Leben und das kann er wirklich sehr gut erzählen.
Weil ganz normale Alltagsgeschehnisse plötzlich greifbar werden und bestimmte Gesetze auch, dass jüdische Mitbürger keine Katzen halten dürfen zum Beispiel. Hat er denn so einen bestimmten Ton? Ist das sehr sachlich gefasst?
Ja, ich finde, er ist relativ nüchtern. Er neigt wirklich nicht zum Pathos. Er beschreibt nüchtern und klar. Und ich finde vor allem, er ist so unglaublich ehrlich. Und zwar auch gegen sich selber. Es gibt Momente, da kommt er nicht so richtig gut weg. Und die beschreibt er trotzdem. Das hat mir immer wieder großen Respekt auch abgenötigt.
Es ist ja jetzt ein Podcast und Sie benutzen, Barbara Gerland, Material aus dem Archiv. Es ist eine Lesung Viktor Klemperers, dieser Tagebücher von Udo Samel, dem Schauspieler, die Sie verwenden. Wie gestalten Sie das?
Genau. Zuallererst haben wir diese Folgen nochmal angehört und haben gefunden, dass die kaum gealtert sind tatsächlich. Das hat uns schon mal total gefreut. Und dann haben wir überlegt, an wen wollen wir uns eigentlich richten mit unserem Angebot? Und haben gefunden, dass wir unbedingt die Leute erreichen wollen, die Viktor Klemperer kennen. Aber wir wollen auch die Leute erreichen, die Viktor Klemperer noch gar nicht kennen. Da haben wir dann gedacht, das könnte vielleicht eher ein etwas jüngeres Publikum sein und haben eine Host dafür gesucht, also eine Gastgeberin, und haben eine Historikerin und Journalistin gefunden, Leonie Schöler, die einerseits auf Social Media mit Accounts sehr aktiv ist, TikTok und Instagram-Kanäle bespielt, die aber andererseits auch schon im Fernsehen, zur Wannsee-Konferenz hat sie Webauftritte gemacht. Die ist in der Materie bewandert und kann trotzdem modern präsentieren. Und die haben wir gefragt und ich wusste von ihr, dass sie sich interessiert dafür, dass sie geschichtliche Ereignisse auch einem jungen Publikum nahebringen will. Und da haben wir uns mit unseren Interessen total getroffen. Und insofern bin ich wirklich sehr glücklich, dass Leonie Schöler das präsentiert. Sie erscheint jeweils in den ersten 5, 6 Minuten jeder Folge und nochmal am Ende. Sie erklärt historische Zusammenhänge. Sie ordnet ein, was von Klemperers Leben, wo wir da gerade stehen, was in der letzten Folge war. Aber sie setzt tatsächlich auch eigene Akzente. Und das finde ich oft überraschend, aber immer interessant.
Barbara Gerland über den Viktor Klemperer Podcast. Die ersten Folgen stehen seit heute online in unserer Deutschlandfunk-App und überall dort, wo Sie sonst Podcasts herunterladen. In Wissenschaft im Brennpunkt nach den Nachrichten geht es heute um Endometriose. Einen schönen Nachmittag wünscht Maike Albart.